Wann denken Sie, dass ich zurückgebracht werde? Wenn ich Sie dem Sohn der Sonne vorgestellt haben werde, wird er den Tag des Rückfluges bestimmen. Als das Schiff unsere Atmosphäre erreicht hatte, gab man ihnen ein Gegenmittel, und sie wachten auf. Von da an erinnern Sie sich wohl an alles?
Ja, ich erinnere mich dunkel an meine Ankunft.
Als das Raumschiff in Kohn landete, befahl der Kommandant, dass man sie zu Dück, einem der Räte dieser Stadt, bringen sollte. Dieser berief schnellstens eine Versammlung ein, die über ihren Fall beraten sollte. Als man sah, dass sie ein demütiges und unbewaffnetes Wesen waren, das durch einen Zufall von seiner Welt deportiert worden war, wollte man zu einem Einvernehmen mit ihnen kommen. Man wandte sich in mehreren Sprachen an sie, die sie aber nicht verstanden, bis sie plötzlich Deutsch sprachen, und Dick konnte zufällig ein paar Worte Deutsch. Er ist ein guter Freund von mir, und da er wusste, dass ich diese Sprache beherrsche, setzte er mich über ihren Fall in Kenntnis. Ich wurde zum Sohn der Sonne beordert, dem ich auf Bitten des Rates von Kohn die ganze Angelegenheit erzählte. Er war ärgerlich über das Vorgehen des Kommandanten. Dieser wurde seines Amtes enthoben und dazu verurteilt, ein Jahr lang als Arbeiter in den Sonnenstahlminen auf Akkad zu arbeiten. Morgen wird sie der Sohn der Sonne empfangen, alles andere wissen sie schon. Ich freute mich sehr, als ich sie traf. Ich war ja schon stundenlang auf Akkad, ohne mich verständigen zu können. Wenn ich sie nicht getroffen hätte, wäre ich wahrscheinlich vollends verrückt geworden. Sie haben mir, wenn ich mich recht entsinne, erzählt, dass jener Kommandant, der mich hierher gebracht hat, zu Zwangsarbeit verurteilt worden ist?
Ja, das stimmt.
Ich kann nicht verstehen, dass ein Mann, der Raumschiffkommandant ist, wegen eines Fremden nun mehr als gewöhnlicher Arbeiter sich betätigen muss. Unsere Gesetze bezüglich der Erdbewohner sind folgende: Keiner darf verwundet, getötet oder hierher verschleppt werden, und letzteres ist ihnen durch seine Veranlassung passiert, deshalb wird er für seinen Ungehorsam bestraft. Ich dachte, ein Kommandant hätte seine eigenen Befugnisse. Nein, hier gibt es weder hoch noch niedrig, alle sind gleich, mit Ausnahme des Sohnes der Sonne, der eine Sonderstellung einnimmt. Wenn aber seine Regierungszeit, für die er vom Volk gewählt worden war, zu Ende ist, wird er wieder seiner früheren Arbeit nachgehen, die er nur aufgrund seiner Wahl verlassen hat. Sie sprachen von Sonnenstahlminen, was darf ich darunter verstehen? Sonnenstahl ist ein Spezialstahl, dessen Nützlichkeit sie wohl auf Erden noch nicht entdeckt haben. Aus ihm werden unsere Raumschiffe und noch viele andere Dinge hergestellt. Ich war so neugierig, dass ich immer weiter fragte. Warum sprechen Sie Deutsch? Gibt es hier auf Akkad zufällig ein Land, in dem man diese Sprache spricht?
Nein, das gibt es nicht.
Dazu muss ich Ihnen noch etwas Wesentliches sagen. Hier gibt es keine verschiedenen Länder. Akkad ist schon seit langer Zeit ein geahnter Planet. Vor ungefähr 100 Erdenjahren gab es auf Akkad auch noch hunderte von Ländern. Durch gegenseitiges Übereinkommen wurden jedoch die Grenzen abgeschafft, die Kriege hörten auf, und der Wohlstand gedeiht, wie Sie sehen. Was meine Deutschkenntnisse betrifft, so kosten sie mich und manchen meiner Kollegen viel Zeit. Aber wir hören nicht auf weiterzulernen. Wie lernen Sie eine fremde Sprache? Wie gesagt, man braucht dazu viel Zeit und Intelligenz. Wir machen wiederholt Reisen auf die Erde, und in den Ländern, die wir besuchen, fotografieren wir zuerst immer Buchstaben. Wir haben auch Apparate, mit denen man Großaufnahmen von Häusern aus 200 Kilometer Entfernung machen kann. Wir nehmen viele Radio- und Fernsehsendungen auf, schreiben alles radiophonisch nieder und sammeln so tonnenweise Material, das dann studiert und verglichen wird. Auf diese Weise bin ich in weniger als 10 Jahren auf den heutigen Stand meiner Kenntnisse gelangt. Lernten Sie auf diese Weise nur die deutsche Sprache?
Nein, aber dies ist die Sprache, mit der ich mich am meisten befasst habe.
Viele von uns lernten andere Sprachen, und auch sie bilden sich darin immer weiter.
Welche Sprachen sprechen die anderen?
Russisch, Englisch und Spanisch. Aber warum hat man von all diesem auf Erden nie etwas bemerkt, meines Wissens?
Wir haben einen Apparat, den man sich Neutralisator nennt.
Um was handelt es sich dabei?
Das ist ein Gerät, das unter gewissen Umständen um uns bzw. um unser ganzes Schiff herum in Tätigkeit gesetzt wird.
Auf diese Weise kann man das Schiff und seine Bewegungen unsichtbar machen.
In schwach besiedelten Gegenden hinterlassen wir so nirgends Spuren.
Die uns interessierenden Fälle fotografieren wir immer bei Nacht. Anfänglich gab es für uns natürlich das Problem des Entdecktwerdens, aber nachdem wir diese Neutralisatoren erfunden hatten, und sowieso die Möglichkeit haben, uns mit großer Schnelligkeit von Ort zu bewegen, konnten wir uns ohne größere Probleme durchschlagen.
Aber warum haben Sie ein so großes Interesse an den Sitten und Sprachen der Erdbevölkerung?
Ich nehme an,
dass die Akkadianer eine spätere Invasion auf der Erde vorbereiten, ist's nicht so?
Nein, so möchte ich es nicht ausdrücken. Man hörte ein Geräusch an dem Apparat, den er als Telefon bezeichnet hatte. Akkad unterbrach unser Gespräch und ging zu dem Apparat. Auf der Bildscheibe erschien ein Herr, der Akkad sehr ähnlich sah. Sie wechselten ein paar Worte miteinander und bald verschwand das Bild des anderen wieder. Akkad schaltete den Apparat ab. Ich bemerkte, dass er sehr ernst und beunruhigt aussah. Ich nahm der Unterhaltung an dem Punkt, wo wir stehen geblieben waren, wieder auf und fragte: Sie sagten, so möchte ich es nicht ausdrücken. Was wollten Sie damit sagen? Durch meine erneute Frage war er etwas verwirrt und sagte schließlich ziemlich verlegen: Ich würde Ihnen gern auf alle Ihre Fragen antworten, aber es ist etwas eingetreten, das mich nicht weiter sprechen lässt, um Ihnen nicht zu schaden. Ich dachte nach, was meinen Freund wohl so deprimiert haben mochte und wie ich für ein so fortgeschrittenes Volk eine Gefahr darstellen könnte. Wie denn, was könnte es Übles zur Folge haben, wenn ich bezüglich der Erde von ihren Plänen Kenntnis hätte? Ob sie wohl dachten, ich könnte mich ihnen in den Weg stellen? Dabei konnten sie ganz sicher sein, dass kein Mensch auf Erden meinem Bericht Glauben schenken würde, was ich hier gesehen und gehört habe. Das Einzige, was mir blühen könnte, wäre entweder das Gefängnis oder das Irrenhaus, auch haben ja nur die Mächtigen das Recht, eine Meinung zu haben, ob diese nun der Wahrheit entspricht oder nicht. Sie werden ja angehört und mit Beifall überschüttet, obwohl sie sich manchmal wie Narren gebärden. Die Armen, wie Z. B. Ich als armer Mechaniker, werden auf der Erde ganz anders behandelt, Herr Akkad, wenn Sie Ihre Erlebnisse erzählen. Sie werden nicht angehört und Ihre Rechte werden nicht respektiert. Es gibt Fälle, in denen unser einer einen Prozess verlieren kann, selbst wenn die Wahrheit offen zutage liegt. Die Gegenpartei sind in solchen Fällen mächtige Menschen, die sich aufgrund ihrer Macht durchsetzen. Das mag schon wahr sein, erwiderte er seufzend. Ich kann Ihnen versichern, dass es so ist. Die Großen der Erde sind besessen von Machtgier, sie würden keinem und besonders mir nicht, Gehör schenken, wenn ich mein Erlebnis auf Akkad erzählen würde. Beten Sie zu unserem Schöpfer, dass der Sohn der Sonne und seine Ratsherren ihre These akzeptieren. Wenn dies gelingt, könnte ich Ihnen alles zeigen, was wir hier auf Akkad haben, denn alles, was ich Ihnen bis jetzt gezeigt und gesagt habe, ist nur ein oberflächlicher Teil dessen, was wir in Wirklichkeit besitzen und wissen. Wenn ich Sie so sprechen höre, muss ich wohl oder übel im Augenblick darauf verzichten, mehr von Ihnen zu hören. Das, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, übersteigt ja schon mein Aufnahmevermögen. Gut, sagte er zögernd, wir lassen die Sache vorläufig auf sich beruhen bis zu einer anderen Gelegenheit, d. h. bis morgen, wo wir ja den Sohn der Sonne sehen werden. Sechster Spaziergang zu einem Restaurant. Er zog seine Uhr aus der Tasche, warf einen Blick darauf und sagte, es ist jetzt ungefähr 2:06 Uhr, wir können vor der letzten Mahlzeit noch einen kleinen Gang durch die Stadt machen. Gern, wenn Sie es wünschen. Wir können also gehen, oder wollen Sie sich lieber etwas ausruhen? Nein. Was mich munter und aufrecht erhält, sind's die vielen neuen Dinge, die ich hier sehe. Wir machten uns fertig und gingen auf die Terrasse, wo der Apparat stand, der uns von Kohn hierher gebracht hatte. Wir stiegen ein und starteten auf dieselbe Weise wie zuvor. Als wir über die Dächer flogen, schaute ich nach der Sonne. Sie stand schon sehr tief, und ich fragte Akkad, wann sie untergehe. Es fehlen noch 4 Uhr, das entspricht 3 Stunden. Ich dachte bei mir, und schon spricht man wieder vom Essen, diese Leute scheinen nur zu leben, um zu essen. Wann werden wir unsere letzte Mahlzeit für heute einnehmen? Er schaute auf die Uhr und sagte, bis dahin sind es noch 4:02 Uhr, das entspricht einer Edenzeit von 3:50. Diese knappen 4 Stunden vergingen derartig schnell, dass mir der Flug mit Akkad nicht länger als 1 Stunde vorkam. Als wir etwa 200 Meilen über den Dächern waren, flogen wir einige Minuten geradewegs nach Norden. Plötzlich stoppte er, und wir setzten in einer engen Straße mit viel Fußgängerverkehr zur Landung an. Wir landeten an einer Stelle, wo schon viele solche Apparate geparkt waren. Wir stiegen aus und mischten uns unter die Leute. Ich fand es großartig, dass keiner es eilig zu haben schien. Man bemerkte nirgends diese Eile, die bei uns in den Städten üblich ist. Ich sah, dass alle Leute gut angezogen waren, sie trugen eine Kleidung, die sowohl im Stoff als auch im Schnitt ähnlich der war, die ich jetzt trug, es gab kaum einige Abweichungen. Die Kleider der Frauen waren ähnlich denen auf der Erde. Es beeindruckte mich auch, dass mir niemand besondere Aufmerksamkeit schenkte. Es wäre doch natürlich gewesen, dass ich jedermanns Aufmerksamkeit auf den Bewohner eines anderen Planeten gerichtet hätte. Aber ich war für sie wohl einer der ihren.
Was geschehe, wenn ein Akkadianer auf der Erde wäre? Man würde ihn irgendwo ausstellen, wo ihn jeder gegen Eintrittsgeld betrachten könnte, und man würde dadurch viel Geld verdienen. Dies brachte mich nun auf den Gedanken, dass die Erdbewohner ja gar nichts von meiner Anwesenheit auf Akkad wussten, und diejenigen, die von meiner Abwesenheit wussten, glaubten wahrscheinlich, ich sei in einem Gefängnis und nicht auf einem anderen Planeten unterwegs mit einer so hochgestellten Persönlichkeit, wie Akkad es war. Ich folgte ihm immer, wir spazierten durch einige Viertel. Ab und zu richtete er das Wort an mich, ich hatte jedoch so viel zu schauen, dass ich nicht viel sprechen konnte. Schließlich zeigte er auf ein Gebäude und sagte, hier werden wir einkehren. Wir betraten einen Raum, der aussah wie ein Café oder eine Bar. Drinnen waren Tische, die aber keine Beine hatten, sondern an einem Kabel von der Decke herunterhingen. Um jeden Tisch standen drehbare Stühle, die die Form von Motorradsitzen hatten. Fast alle waren unbesetzt. Als wir uns gesetzt hatten, kam ein Kellner an unseren Tisch. Akkad bestellte etwas, und bald standen zwei große Gläser mit einer kristallklaren Flüssigkeit vor uns. Wir nahmen jeder ein Glas, und ich fragte, was ist das? Er beantwortete meine Frage, aber ich konnte es leider nicht verstehen. Den großen Schlucken nach, die er nahm, konnte es sich nicht um Alkohol handeln. Ich versuchte es auch, und es schmeckte mir gut, ein süßes, angenehm temperiertes Getränk. Die Sonne war nun fast untergegangen, und es war jetzt empfindlich kalt. Wahrscheinlich hätte Akkad aus diesem Grund kein eisgekühltes Getränk bestellt. Ich sah, dass ihm die Kälte gar nichts ausmachte und fragte, frieren Sie denn nicht? Nein, wir sind daran gewöhnt. Es ist wohl jetzt Winter hier? Winter? Wir haben hier keinen Winter. Aber Sie können bei dieser Kälte doch nicht sagen, dass es jetzt Sommer ist. Nein, weder das eine, noch das andere. Wir haben hier immer gleichbleibende Temperaturen. Tagsüber ist es wärmer, in der Nacht kälter. Vor Regengüssen wird es etwas wärmer. Ab und zu gibt es auch etwas Frost, dann ist es natürlich kälter als normalerweise. Wir sind wohl jetzt gerade in einer Frostperiode? Nein, keineswegs. Die Temperatur ist jetzt ganz normal. Haben Sie nicht bemerkt, dass es heute klar und sonnig war? Die Frostperioden sind von regnerischem und trübem Wetter begleitet. Ich musste innerlich lachen, als er von einem sonnigen Tag sprach, der für mich keineswegs ein solcher war, verglichen mit einem Sonnentag auf der Erde. Ich hatte zuvor einige Male zum Himmel emporgesehen, dort aber recht wenig Blau entdeckt. Mir erschien die Farbe des Himmels beinahe bleifarben. Der Sonne fehlte der Glanz, den sie bei uns ausstrahlt. Ich fragte, wie kommt es denn, dass es bei Ihnen weder Winter noch Sommer gibt? Ja, das wundert Sie, weil Sie in einer Gegend zu Hause sind, wo es diese Jahreszeiten gibt. Aber ich weiß ganz bestimmt, dass es auch auf der Erde Zonen gibt, wo es entweder immer kalt oder immer warm ist. Ja, das weiß ich auch. Nun, Akkad entspricht einer solchen Zone. Diese Stadt Tanluk liegt ziemlich nördlich, daher ist es nachts etwas kälter und tagsüber etwas wärmer. Ja, den heutigen Tag kann ich mit einem Wintertag auf der Erde vergleichen, und zwar in der Gegend, in der ich wohne. Aber die Nacht hier kommt mir kälter vor als eine Polarnacht auf der Erde, so empfinde ich es jedenfalls. Hier ist es nicht nur heute so kalt, mit wenigen Ausnahmen ist es immer so und, wie schon gesagt, wir empfinden es nicht. Ich wollte noch einiges fragen, aber er erhob sich und sagte, da Sie jetzt schon frieren und es noch kälter wird, ist es besser, wenn wir in meine Wohnung zurückgehen, dort werden Sie sicher nicht frieren. Morgen kann ich Ihnen vielleicht eine Karte von Akkad zeigen, die Ihnen dieses Phänomen besser verständlich machen wird. Ich stand auf, er fasste mich vorsorglich am Arm, und wir waren im Begriff zur Tür zu gehen, als mir das größte Fiasko meines Lebens passierte. Ich hatte mich im Verlaufe dieses Tages sicherlich schon mehrere Male lächerlich benommen, aber in diesem Moment wurde es ganz schlimm. Zufällig hatte weder Akkad noch sonst jemand meine Haltung bemerkt. Ich zögerte, legte die Hand auf meine Tasche, schaute die Gläser auf dem Tisch an, dann auf den Kellner, der mir gar keine Beachtung schenkte. Ich wollte schon auf ihn zugehen, als mich Akkad fragte, haben Sie etwas verloren, suchen Sie etwas? Erst jetzt kam mir zum Bewusstsein, was ich vorhatte, und ich antwortete, nein, nein, mein Herr. Ich wollte nämlich das tun, was ich zu Hause schon oft getan hatte. Wenn ich mit einem Freund irgendwo etwas getrunken hatte, zahlte ich, wenn jener keine Anstalten dazu machte. Ich hatte bemerkt, dass Akkad nicht bezahlt hatte. Man stelle sich vor, ich bezahle eine Runde auf einem anderen Planeten. Und man stelle sich dazu noch unseren entwerteten Crew-Zero vor. Als ich daran dachte, musste ich lachen. Ich dachte in diesem Augenblick auch an die Kosten, die meine Entführung von der Erde noch verursachen würden, und was passieren würde, wenn ich ihnen Geld anbieten würde, dazu noch brasilianisches Geld. Mir fiel nun auch ein, dass es auf Akkord Geld ja nicht gibt. Wir gingen hinaus das kleine Stück bis zum Parkplatz. Wir flogen ab und erreichten im Nu die Plattform von Akkords Wohnung. Wir stiegen aus und betraten das Wohnzimmer. Er zeigte auf einen Stuhl, ich schloss zuerst die Tür und setzte mich. Er sagte, ich will nach meinem Sohn sehen, der sicher von der Schule zurück ist, und gleichzeitig meiner Frau sagen, dass wir hier sind, damit sie die fünfte Mahlzeit vorbereiten kann. Ich hatte nun ungefähr eine Vorstellung über die fünf Mahlzeiten auf Akkord. Die erste gibt es bei einem Zehntel der ersten Stunde, die zweite bei 8/ö der ersten Stunde, die dritte bei 2 Stunden, die vierte in der zweiten Stunde plus vor 10 und die fünfte und letzte zwischen der Zeit von der zweiten Stunde plus 8/ö und der dritten Stunde. Ich habe diese Mahlzeiten nummeriert, Akkord hatte mir wohl ihre Namen genannt, die ich aber leider nicht behalten konnte. Siebte Begebenheiten und Erinnerungen am Ende des Tages. Als Akkord mich verlassen hatte, wurde ich auf meinem Stuhl vom Schlaf fast übermannt. Ich begann über meine Lage nachzudenken. Von Akkord zur Erde waren es 60 Millionen Kilometer, sollte ich geträumt haben? In meinem Kopf ging alles rund, ich riss die Augen weit auf, bewegte den Kopf hin und her, blinzelte ein paar Mal und sah mir die Wände und Möbel an. Dann ließ ich den Kopf hängen, schlug die Hände vors Gesicht und hätte am liebsten geheult, geschrien oder wer weiß was sonst getan. Je mehr ich meinen Gedanken nachging, umso weniger verstand ich, was in den letzten Stunden um mich herum vorgegangen war. Ich stand auf und ging im Zimmer herum. Ich griff mit der Hand an den Kopf, der kalte Schweiß stand mir auf der Stirn, ich zitterte am ganzen Körper und fühlte mich unsagbar schwach. Ich wollte Akkord nachlaufen, denn diese wenigen Minuten, die ich allein war, brachten mich fast um den Verstand. Schließlich gelang es mir, die verworrenen Gedanken aus meinem Kopf zu bannen. Ich sagte mir, wie unbedeutend ist doch der Mensch angesichts der Dinge, die Gott schuf, Sonne, Akkord, Erde und noch vieles mehr. Warum sollte ich mich über mein Schicksal aufregen? Gott regiert alles nach seinem Sinn. Was würde er über mein Schicksal sagen? Wenn er wollte, könnte er mich auf die Sonne schicken, ohne dass mir dort etwas zustieße. So gut, wie ich hierher kam, werde ich auch wieder zurückkehren. Durch diese Gedanken wieder etwas ermutigt, legte ich alles in Gottes Hände, da ja doch alles nach seinem unendlichen Willen geschieht. Ich ging schon viel ruhiger hin und her, als Akkord mit seinem Sohn ins Zimmer kam. Er bemerkte, dass ich niedergeschlagen war, und kam auf mich zu, er schaute mir in die Augen, legte mir die Hand auf die Schulter und fragte, Sie scheinen sich nicht sehr wohl zu fühlen? Ich habe nachgedacht, sagte ich mit gesenktem Kopf. Worüber dachten Sie nach? Fragte er lächelnd. Nun, über vielerlei, über meine Rückkehr zur Erde, über meine Familie und noch über manches andere. Er gab mir ein paar freundliche Klapse und antwortete, seien Sie unbesorgt, schon morgen wird wieder alles in Ordnung kommen. Der Junge hatte sich schon gesetzt, und als Akkord mich aufforderte, setzte ich mich ebenfalls. Seit die beiden bei mir waren, fühlte ich mich etwas froher gestimmt. Akkord stellte einen Apparat an, der sehr unserem Fernseher ähnlich war. Es erschien ein Ballett, getanzt von Frauen. Er fragte mich, möchten Sie ein alkoholisches Getränk? Da ich auf Akkord noch nichts derartiges getrunken hatte, erwiderte ich, aber nur ganz wenig, ich ziehe Fruchtsäfte vor. Es ist aber ein Getränk, das ich selbst hergestellt habe, es würde Ihnen sicher schmecken. Er brachte zwei Gläser, und ich überlegte, ob dies wohl sein Beruf ist? Ist er vielleicht Hersteller von alkoholischen Getränken? Es muss merkwürdig sein, die Regierung um Erlaubnis zu bitten, wenn man sich einen schönen Tag machen will. Er könnte ja beides zur gleichen Zeit sein. Regierungsangestellter und Fabrikbesitzer. Er bot mir ein Glas an und sagte, versuchen Sie. Ich probierte es, es war etwas süßlich, sehr durststillend, hatte aber gleichzeitig einen beachtlichen Alkoholgehalt. Stammt dies aus Ihrer Fabrikation? Ja, antwortete er und lächelte zufrieden. Sie sind also Hersteller von alkoholischen Getränken? Nein, dies gerade nicht. Auf Akkord ist es verboten, in der Öffentlichkeit alkoholische Getränke auszuschenken. Es ist jedoch gestattet, sie zu Hause herzustellen und in Wasserstunden zu trinken. Woraus bestehen diese Getränke? Hauptsächlich aus Früchten. Warum ist der Ausschank in der Öffentlichkeit verboten? Gilt dieses Gesetz auch für Bars? Ja, für alle Lokale. Die Hersteller verkaufen sie also an Privatleute? Ich habe schon zuvor gesagt, dass es keine Alkoholfabriken gibt. Warum nicht? Der Grund ist folgender. Jeder Mensch kann ohne Alkohol leben. Aber jeder Mensch muss zu essen haben. Daher ließ die Regierung alle Alkoholfabriken schließen und stellte sie auf Nahrungsmittel- oder Gebrauchsartikelherstellung um. Ich stelle fest, dass die Regierung von Akkad sich sehr für die Probleme des Volkes interessiert. Ja, denn das Volk selbst stellt die Regierung dar. Von Zeit zu Zeit wählt das Volk seine Regierung. Ihre Regierung ist wohl ähnlich einer Demokratie auf Erden? Wissen Sie Bescheid über unsere Demokratien? Ja, ich weiß einiges darüber, unsere Regierung ist in gewisser Hinsicht ähnlich. Ich war nur schon 22 Stunden auf Akkad, ohne geschlafen zu haben und war körperlich und geistig ziemlich erschöpft. Wenn ich aber mit Akkad zusammen war und mit ihm sprach, konnte ich nicht umhin, ihm immer neue Fragen zu stellen. In Akkads Wohnung war es wesentlich wärmer als auf der Straße, und so war das Thema Kälte nicht mehr aktuell. Dafür fragte ich nun, in welcher Hinsicht unterscheidet sich Ihre Regierung von unseren Demokratien? Könnten Sie mir dies erklären? Er fasste sich mit der Rechten ans Kinn und senkte die Augen. Nach ein paar Augenblicken des Überlegens schaute er mir in die Augen und antwortete, ich könnte schon, ha. Ich möchte es, aber. Warum, ab? Ich weiß nicht, wie die Reaktion meiner Landsleute wäre, wenn sie wüssten, dass ich ihnen so viel von Akkad erzähle, es könnte ihre Rückkehr zur Erde komplizieren. Wie könnten sie es denn erfahren? Wir sind's doch hier allein. Außerdem glaube ich nicht, dass ihr Sohn uns versteht. Er könnte doch nie als Zeuge benutzt werden oder als Denunziant auftreten. Nein, dazu brauchte es weder eines Zeugen noch eines Denunzianten. Der Sohn der Sonne und die Ratsherren würden es trotzdem wissen. Dann sind sie also allwissend? Absolut. Wenn ich sie morgen vorstelle und es würde einer von ihnen mich fragen, was ich mit ihnen gesprochen habe, so müsste ich ihm dies erzählen. Wir lügen nie, nicht einmal, um das eigene Leben zu retten. Wer lügt, beleidigt den Schöpfer. Was für eine Bedeutung hätte es, wenn ich manches über Akkad erfahre, zumal da ich schon hier bin und vieles sehe und höre. Nun, dies ist sehr kompliziert. Bitte, fragen Sie mich wegen Ihres eigenen Wohles bis morgen nichts mehr. Warten Sie, bis Sie den Sohn der Sonne und die Ratsherren mit eigenen Augen sehen. Ich finde, dass ich mich in gewissen Bereichen schon zu sehr engagiert habe. Akkad hatte recht, mir dies alles zu sagen, denn am nächsten Tag erfuhr ich, dass die Mitglieder des Rates nicht alle einer Meinung über mich waren. Die einen meinten, es bestünde keinerlei Gefahr für sie, wenn ein einfacher Arbeiter von der Erde etwas über Akkad und seine Bewohner erfahren würde. Sie wollten mich zurückbringen, ohne mir irgendetwas zu überlassen, was meinen Aufenthalt auf Akkad beweisen könnte, somit würde mir niemand auf der Erde Glauben schenken, wo ja nur Fotos oder Augenzeugen anerkannt werden, nicht aber ein individuelles Wort, mag es auch noch so sehr der Wahrheit entsprechen. Die anderen maßen aber meinem Problem größere Bedeutsamkeit zu, da sie vielleicht annahmen, ich sei ein getarnter Wissenschaftler, durch den die Erdbewohner mehr erfahren könnten, als den Akkadianern lieb wäre. Sie hatten mich nahe genug an ihren Flugapparat herankommen lassen, weil ich neugierig war. Und da ich mich nun auf Akkad befand, dank der Unbedachtheit eines der ihren Minus, konnte so durch meine Rückfahrt zur Erde ein von ihnen seit langer Zeit gefasster Plan bezüglich der Erde umgestoßen und vereitelt werden. Ich wollte nun Akkad vom Gegenteil überzeugen und sagte, es wird für Akkad bestimmt keine üblen Folgen haben, wenn man mir Verschiedenes zeigt oder erzählt, ich bin ja durch sie überzeugt worden, dass das Volk auf Akkad sehr friedfertig und großzügig ist. Auch meine Behandlung hier ist so gut, dass ich das nie vergessen werde. Selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich nie Verrat an den Akkadianern üben und ihren Frieden stören wollen. Ich glaube auch, dass die Menschen auf Akkad uns Erdbewohner auch nicht schlechter einschätzen und uns auch nichts Böses antun wollen, sonst hätten sie ja sicher schon längst Mittel und Wege gefunden, uns zu vernichten. Nein, wir werden natürlich ihren Frieden nicht stören, aber... Beim letzten Wort erhob sich Akkad wieder, es schien mir, als ob er einen elektrischen Schlag erhalten hätte, und sagte, wir wollen unsere Unterhaltung jetzt abbrechen und zum Essen gehen. Ich empfand ein großes Schlafbedürfnis, ich glaube nicht, dass ich auf Erden je einmal 20 Stunden ohne Schlaf verbracht hätte, eventuell einmal in einem Ausnahmefall. Normalerweise schlafe ich von 24 Stunden immer 8 bis 9 Stunden. Akkad schaute auf die Uhr und sagte, es fehlt noch 4:46 Erdenminuten, dann haben sie 22 Erdenstunden ohne Schlaf verbracht. Bei den vielen Neuigkeiten und Überraschungen des heutigen Tages möchte ich nun nicht mehr an Schlaf denken, ich kann ihn ja später nachholen. Er schaute etwas besorgt rein, sagte dann aber lachend, so ist's. In diesem Augenblick kam seine Frau lächelnd, wie immer, ins Zimmer, liebkoste ihren Sohn im Vorbeigehen und ging auf Akkad zu. Der Junge musste ja noch müder sein als ich. Die ganze Zeit über hatte er nämlich auf seinem Stuhl gesessen und uns beobachtet, ohne ein Wort zu sprechen, denn er konnte uns ja nicht verstehen. Akkad sprach ein paar Worte mit seiner Frau, daraufhin ging sie wieder hinaus. Ich hatte ihr Gespräch nicht verstanden und war sitzen geblieben. Agrot brachte nochmals einen Drink, um, wie er sagte, die Zeit bis zum Essen zu überbrücken. Kurz darauf erschien seine Frau mit dem Essen. Sie deckte den Tisch, und als ich sie näher betrachtete, bemerkte ich, dass sie anders frisiert war als zuvor. Die Haare, die sie vorher offen getragen hatte, waren nun in 4 Zöpfe geflochten und hochgesteckt. Wir beendeten unseren Drink und sprachen miteinander, allerdings nur über belanglose Dinge. Ich sah nun, dass das Wohnzimmer auch als Esszimmer diente. Alle Möbel konnte man an den Wänden verstauen. Ich schloss daraus, dass auf Akkad Mangel an Wohnraum herrschen musste. Agroks Frau bat uns nun zum Abendessen, ich gebrauche dieses Wort, denn es war inzwischen dunkel geworden. Ich hatte mich schon gesetzt, stand aber wieder auf zu dem Gebet, dass sie vor dem Essen sprechen. Wir 4 standen nun und verrichteten schweigend unser Gebet, und ich dankte Gott, dass ich diese Mahlzeit einnehmen durfte. Wir setzten uns, und ich schaute die Gerichte an. Es war so ungefähr dasselbe wie bei der letzten Mahlzeit, nur waren dieses Mal zum Glück 2 Schüsseln mit Fleisch dabei. Ich bemerkte, dass in der 2. Fisch war. Bis jetzt hatte immer ich die Fragen gestellt, nun wurde ich selbst gefragt. Agrot diente als Dolmetscher und übersetzte mir einige Fragen seiner Frau, und auch sein Sohn begann zu fragen, nachdem er die ganze Zeit zuvor stumm gewesen war. Ich hatte mich inzwischen mit Fleisch und dem schwärzlichen Roggenbrot versehen und auch etwas auf meinen Teller getan, das wie Reis aussah. Ich betrachtete die andere Schüssel und fragte, ist das Fisch?
Ja, antwortete Agrot, mögen Sie den?
Ja, auf der Erde esse ich ihn sehr gern, aber hier habe ich noch keinen gegessen. Er ist wohl ganz anders als der Fisch auf der Erde?
Nein, Fische sind Wassertiere wie bei Ihnen und Sie werden sicher bemerkt haben, dass unser Wasser das gleiche ist wie auf der Erde.
Ja, es schmeckt gleich gut und ist auch so klar wie unseres, aber auf der Erde kann ich mit einem Schluck Wasser meinen Durst löschen, während ich hier dazu einen Liter trinken muss.
Ja, das mag stimmen.
Aber das macht sich bei dem Fisch, der darin lebt, nicht bemerkbar.
Er schob mir die Schüssel zu und sagte, versuchen Sie.
Ich nahm 2 Stücke, und es schmeckte tatsächlich wie unser Fisch, nur mit dem Unterschied, dass das Fleisch sich weich anfühlte wie Eierschnee. Trotz dieser opulenten Mahlzeit hatte ich aber das Gefühl, als ob ich kaum noch 50 Kilogramm wöge.
Übrigens, was ist in Ihrer Heimat die Hauptnahrung?
Nun, Sie wissen ja, dass meine Heimat Brasilien ist.
Ja, ich kenne fast alle Kontinente und ihre Länder auf der Erde, entweder persönlich oder von Landkarten her.
Ich stamme aus dem südlichen Brasilien, dort ist das Klima mild, aber es gibt auch dort kalte und warme Jahreszeiten, und nach diesen richtet sich auch das Getreide. Das Wintergetreide wird im Winter ausgesät und im Sommer geerntet. Bezüglich unserer Ernährung gibt es keine einheitliche Linie, da viele Bewohner anderer Erdteile in Brasilien eingewandert sind und sich dort niedergelassen haben. Die einen essen auf diese Art, die anderen wieder auf jene. Der Europäer, z.B. der Deutsche, bevorzugt Süßigkeiten, der Lateinamerikaner liebt dagegen mehr Saures. Es gibt bei uns die Eingeborenen, die von den Indianern abstammen, dann die portugiesischen Eroberer, die von Europa kamen, heute aber auch schon geborene Brasilianer sind, da sie 400 Jahre lang unsere Zivilisation beeinflusst haben. Sie bevorzugen Fleisch und andere Nahrungsmittel von hohem Nährwert. Aber man kann nicht sagen, dass wir eine einheitliche Ernährungsweise haben, sie differiert oft von Stadt zu Stadt. Ich schließe aus dem, was Sie mir über Akkad erzählt haben, dass die meisten unserer Getreidearten hier auf Akkad nicht gedeihen würden.
Warum nicht?
Nun, das Getreide, das im Winter gesät und im Sommer geerntet wird, wächst in Form von Körnern. Bei großer Kälte würde es gar nicht keimen. Bei uns wachsen auch viele andere Produkte im Sommer, wenn es aber außer der Zeit kalt ist, leiden sie großen Schaden darunter. Es gibt natürlich auch Produkte, die in kalten Zonen, und solche die an immerwährender Wärme wachsen, jedoch sind diese gering an der Zahl. Deshalb denke ich, dass die Produkte, die in Brasilien wachsen, auf Akkad nicht wachsen können, weil es hier weder kalte, noch warme Jahreszeiten gibt.
Agrot seufzte tief und sagte, mag sein.
Ihrem Wissen nach müssen Sie Bauer sein.
Nein, ich bin nur in einer ländlichen Gegend aufgewachsen.
Meine Eltern sind jedoch Bauern.
Gegenwärtig bin ich auf der Erde ohne Anstellung, von Beruf bin ich Chauffeur.
Ich suche nach Arbeit in einer Gemeinde.
Sind Sie verheiratet?
Ja, und ich habe 2 Kinder.
Er wandte sich seiner Frau zu, und nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, musste er dies erzählt haben.
Meine Frau fragt, ob Sie Söhne oder Töchter haben.
Ich habe einen Sohn und eine Tochter.
Wie alt sind Sie?
Meine Tochter ist 2 Jahre und mein Sohn beinahe 1 Jahr alt. Er übersetzte dies seiner Frau und ließ sie weiterfragen. Weiß ihre Familie, wo sie hingegangen sind?